Habt ihr das gerade mit Überzeugung gesungen?
Einige schon, ne?
Ja. Ja, danke für den tollen Lobpreis. So das mit Gottes Treue und so Gottes Größe ist schon einzigartig, ne? Also je älter man wird, je mehr ist man davon begeistert, dass Gott treu ist. Erlebe ich zumindest. Weil es ist ja schon eine lange Zeit, dass es mit einem aushält und man selber weiß ja, was für grundlegende Schwächen man immer noch hat. Und man sich manchmal fragt, mein Herr, es kann ja nicht sein, dass ich Gott schon so lange kenne und dass es mir immer noch wieder passiert, dass ich da nachlässig bin, dass ich das nicht hinbekomme und dass ich da immer noch meinem eigenen Ziel ziemlich hinterher renne. Und trotzdem sagt dieser Gott zu mir, ja, ich stehe zu dir. Er sagt, ja, ich habe dich erwählt. Ja, ich will mein Leben mit dir teilen. Und ich will sogar in die Ewigkeit mit dir zusammen sein. Wow. Also deine Treue ist auch noch nicht zu Ende. Die geht noch eine ganze Weile. Die geht eine ganze Ewigkeit. Und er meint uns ganz persönlich. Ich finde es im Johannesevangelium immer wieder toll, dass Jesus deutlich gemacht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Es ist schon ein Unterschied. Wir sind ja manchmal so in der evangelikalen Szene so diejenigen, die ganz stolz drauf sind, dass wir Gott erwählt haben. Also, dass wir uns mal zu Jesus bekannt haben. So ein bisschen wie ein Offenbach-Fan. Ne? Der ist stolz, dass er noch diesem Verein die Treue hält. Es werden zwar immer weniger, man ist auch eingespannt als Offenbach-Fan. Man muss die Sitze selber einbauen, weil man kein Geld hat, dass das eine Firma machen kann. Man ist beteiligt, aber man fühlt sich trotzdem noch gut. Wir sind so die Letzten, die dem Verein die Treue halten. Und manchmal denke ich, wir Christen haben auch so eine Haltung. So, boah. Es geht eigentlich den Berg runter, aber wir halten durch, weil wir uns mal für Jesus entschieden haben und es bleibt. Aber es ist wichtig, vor Augen zu haben, es war ein anderer Anfang. Jesus hat sich für dich und für mich entschieden und hat uns die Augen geöffnet, sodass wir ihn erkennen konnten. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Das heißt, wir sind Gottes Wahl. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gewählt wurdest. Als ich Betriebsratsvorsitzender wurde, wurde ich gewählt das letzte Mal. Danach hat mich nie einer, doch ihr hattet mich danach nochmal gewählt. aber es ist was anderes, wenn du berufen bist, herausgeholt bist. Nicht du hast dich beworben, sondern Gott hat sich dich ausgesucht. Er war dein Headhunter. Und nicht nur dein Head, sondern dein Herz, dein Hearthunter. Er war hinter deinem Herz her. Und seine Güte ist, wie wir es gesungen haben, hinter uns her gerannt. Hat Gott eigentlich nicht nötig, oder? Und sind wir eigentlich auch nicht wert. Aber wenn er es trotzdem macht, müsste das doch bei uns auch etwas bewirken. Wir sind gewollt, geliebt, gesucht, berufen und eben in der langen Perspektive seiner Beziehung zu uns auch immer noch die Gesandten. Er steht immer noch zu uns. Wir werden ihm nicht peinlich. Also ich habe als Vater so eine Phase durchgemacht. Meine Kinder waren mal ganz stolz auf mich. Und dann kam die Phase, wo ich nur peinlich war. Also da war gar nichts mehr. Jetzt, wo ich Opa bin, bin ich auf einmal wieder wichtig. Opa, kannst du mal die Kinder nehmen? Aber es gab auch eine Phase, wo es peinlich war. Aber du bist Gott nicht peinlich. Gott steht nicht daneben und denkt, der Ralf, der Uwe, ah, nee, Mensch, wenn der doch mal weiter wäre. Oder die Miriam, wenn sie das doch mal anders machen würden. Gott ist nicht da am Rumexperimentieren und denkt, boah, das wird nichts mehr. Oder verteilt jetzt wie bei den Zeugnissen eine Zensur. Na, das letzte halbe Jahr war ein bisschen besser. Na, machen wir mal eine 3+. So befriedigend und ein bisschen mehr. Um zu motivieren fürs nächste Halbjahr. So machen Lehrer das doch, ne? Oder? So eine Motivationszensur. Gott ist nicht dabei, euch zu zensieren und abzucanceln. Oder euch in Motivationsperspektive zu bringen, damit ihr weiter dabei bleibt, weil er ja so wenige Fans noch hat. Sondern weltweit gesehen hat er mit Fans keine Probleme. Aber er sucht Nachfolger. Und er möchte uns gerne heranreifen lassen zu Nachfolgern, Jüngern. Menschen, die hören, was er sagt und es auch tun. Die aber nicht nur ein Kadavergehorsam leben, sondern die Raum in sich machen, dass er diese Frucht in uns entfalten darf. Ist auch ein Unterschied. Lange Jahre haben oder Jahrhunderte haben Christen gedacht, es geht darum, das Richtige zu tun und deshalb ist Gehorsam das Wichtigste. Gehorsam ist nicht unwichtig. Aber Gott möchte unsere Herzen verändern, damit aus unserem Herzen das rauskommt, was drin ist. Die Sünde, die da drin ist, die soll rauskommen, damit er mit ihr umgehen kann. Und dann möchte er gerne, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, zum Tragen kommt und aus uns herausfließt. Und er gibt einfach nicht auf. Er macht das weiter. Das Experiment gilt. Das, was er angefangen hat, ihn gereut die Berufung von dir noch nicht. Er hat dich lieb. Deshalb ist das kein Grund, allzeit fröhlich zu sein? Ich meine, egal, was dein Nachbar gerade von dir denkt, weil du gegrillt hast und der Rauch wieder mal in sein Wohnzimmer gekommen ist. Egal, was deine Kinder gerade von dir denken oder deine Eltern, seid fröhlich. Und aus diesem Fröhlichsein gibt es einen ganz natürlichen Ausfluss. Du hast den Vers hier heute auch zitiert. Dann betet man ohne Unterlass. Was heißt das denn anderes, als dass man mit Gott in enger Beziehung ist? Mit Gott zusammen unterwegs ist. Das heißt, Gott ist ansprechbar die ganze Zeit, so wie der Partner, der neben dir läuft, der Freund, den du jederzeit anrufen kannst, er ist immer da. Beten ohne Unterlass heißt nicht, dass ich dauernd mit ihm rede, sondern dass ich dauernd in Beziehung zu ihm bin. Es gibt natürlich viel Redner, ich höre auch zu der Kategorie, aber ich lerne, dass auch das Miteinander sein seine Relevanz hat. Deshalb heißt der Vers weiter, seid dankbar in allen Dingen. Bedeutet eigentlich auch nichts anderes, als dass ich sage, ich freue mich, dass du bei mir bist. Ich bin dankbar, dass ich nicht alleine unterwegs bin. Deshalb, Gott ist immer nur ein Gebet entfernt, weil er dich von allen Seiten umgibt. Und das liegt nicht daran, weil du so toll bist oder weil Gott dich so besonders gut gebrauchen kannst und gerade du so sein Joker bist, sondern es liegt einzig und allein daran, so heißt es auch hier in dem Vers, denn das ist der Wille Gottes. Er will das. Er will das, dass er bei dir ist. Sein Herzenswunsch. Sein Herzenswunsch. Du kannst Gott totlachen, totschweigen oder totreden, aber du kannst ihn nicht daran hindern, dass er dich liebt. Weil das sein Entscheidungs ist, seine Willensentscheidung. Er hat dich gemacht und hat dich zur Erlösung berufen. Und danach kommt unser schöner Jahresvers, prüfet alles und das Gute behaltet. Wenn wir das behalten, boah, wir sind schon richtig gut dran. Jakobus war ein Gemeindeleiter, der seiner Gemeinde irgendwie vermitteln wollte, hey, ihr seid relevant, ihr seid Gottes Kreuzass. Ihr seid Gottes Herzdame oder was immer euch wichtig ist, um die Wertschätzung ausgedrückt zu bekommen. Ihr seid Gottes Wahl und ihr seid relevant, relevant wichtig, weil er sich entschieden hat, mit uns sein Reich zu bauen. Er hat dich nicht erlöst, damit du einfach irgendwie so mal da irgendwie schaust, dass du über die Runden kommst. Es ist nicht das, was wir gelernt haben in der Schule von Immanuel Kant, dass Gott mal ein Uhrwerk gebaut hat, was jetzt einfach so abrattert und du hast nur eine Funktion, gucken, dass du kein Sand im Getriebe bist, damit alles gut läuft. Nein, du bist Gottes Partner. Er hat dich erwählt als sein Partner, sein Mitgestalter. Seine Mitgestalterin. Er möchte durch dich und durch mich sein Reich bauen. Und deshalb sagt Jakobus, hey, ihr seid Gottes Auserwählte. Petrus sagt, ihr seid Gottes Könige und Priester. Und das letzte Buch der Bibel fängt damit an, dass uns der Spiegel vorgehalten wird, dass wir König und priesterliches Geschlecht sind. Herausgefordert, mit Christus zu herrschen. Also es geht überhaupt nicht um Fan sein. Es geht um im Team zu sein, dabei zu sein, Teil dessen zu sein, was Gott immer noch in diesem Land und auf diesem Globus tut. Im Jakobusbrief hat der Pastor so eine unwahrscheinliche Sehnsucht danach, seiner Gemeinde zu verklickern: Ihr seid sowas von relevant. Und deshalb versucht er ihnen deutlich zu machen, dass Gebet ein ganz relevanter Aspekt dieses mit Gott Arbeitens ist. Er sagt ihnen zum Beispiel: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist auf den eigenen Bezugsrahmen bezogen eine relativ einfache Geschichte. Aber man kann ja dann auch sagen: Oh, mir reicht, was ich habe. Dann brauche ich nicht mehr bitten. Aber wenn du von dem, was Gott für dich vorgesehen hat, nicht das abrufst, was Gott für dich eigentlich gedacht hat, wie schade. Also es gibt auch eine Zufriedenheit, die das Leben einengt. Aber dafür ist es dann bequemer. Es ist wie, wenn du ein kleines Stückchen Garten hast, da kann man auch mit leben. Wenn du nur für dich selber sorgen willst, reicht ein kleines Stückchen. Wenn Gott aber mit dir andere versorgen will, dann wäre es gut, sich auf diesen großen Garten, den er dir schenken möchte, auch einzustellen. Und er übernimmt dich nicht einfach nach dem Motto, dir bleibt jetzt nichts anderes übrig, sondern er wirbt um dich. Er sagt dir: Du kannst das tun. Ich gebe dir diese Vollmacht. Und er macht es zum Beispiel an einer Sache deutlich, wenn er sagt im Kapitel 5, wenn einer von euch krank ist, was soll er machen? Die Ältesten rufen und für sich beten zu lassen, ja. Also er macht deutlich: Hey, ich habe euch zusammenberufen und das, was auf euch zukommt, ist nicht so eine steile Kurve nach oben, sondern da wird es Sachen geben und da gibt es Sachen, wo man einfach abstürzt, wo man krank ist, wo man nicht kann, wo man am Ende ist. Und dann ist man aber immer noch Teil des Teams und es gilt, sein Gebiet zu erweitern, nämlich wieder gesund zu werden und sich aufzumachen und zu sagen: Ich will investieren, dass ich wieder gesund werde. Und normalerweise machen wir das ja auch, indem wir zum Arzt gehen oder zur Apotheke oder zum, was weiß ich, Amazon, wo wir das bestellen, was wir brauchen, damit es uns wieder besser geht. Also wir wollen ja eigentlich auch wieder besser werden. Wir wollen ja wieder voll funktionstüchtig werden. Aber ein wichtiger Aspekt ist, Gott hineinzuholen. Und das geht dadurch, dass wir beten und dadurch, dass wir das möglichst auch klar und deutlich kommunizieren. Nicht nur für uns in unserem Herzen, sondern eben auch im Miteinander. Und eine Idee für diesen Pastor war zu sagen: Mensch, macht es so deutlich, dass ihr jetzt Gottes Hilfe braucht, dass ihr die Ältesten holt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, als die Regierung vereidigt wurde, dass diesmal mehr Minister die Eidesformel gesprochen haben: So wahr mir Gott helfe, als bei der Ampel. Das hat uns alle gefreut, die wir dafür gebetet haben. Ich war aber total enttäuscht, dass mein Lieblingsminister Pistorius das nicht gemacht hat. Ich habe gedacht: Gut, der braucht keine Hilfe. Wir haben uns dann entschieden, als Gebetsbewegung im Land zu sagen: Wir müssen diese Regierung die ersten 100 Tage unbedingt im Gebet begleiten. Deshalb beten wir jeden Morgen um 7 Uhr bis 8 Uhr online für die Regierung zusammen. Und wir beten besonders viel für die, die meinen, dass sie keine Hilfe brauchen. Und es ist ein Unterschied, und ihr merkt das, was das mit jemandem macht, wenn er öffentlich dafür einsteht, dass er Hilfe braucht von Gott. Um Hilfe bittet, auch noch öffentlich Gott um Hilfe bitten. Stell dir vor, in deiner Nachbarschaft, in deiner Firma, bei der nächsten Schwierigkeit, du sagst es öffentlich, dass ich jetzt die Hilfe Gottes brauche. Wir Christen haben so eine Perspektive, dass wir uns fast dafür schämen, dass das Gebet füreinander uns eine Relevanz hat. Wir haben diese Woche als Familie so einen richtigen Tiefschlag erlebt. Meine Frau hat einen Herzanfall bekommen, ganz plötzlich am Dienstag, und musste ins Krankenhaus und wurde sofort operiert. Und ich habe sofort Beta mobilisiert. Und Bei den ersten zwei, wo ich angerufen habe, kam dann am Schluss des Telefonats: Wir denken an dich und an die Christel, also meine Frau. Und dann habe ich gesagt: Das ist nett, aber das hilft mir nicht. Es wäre schön, wenn ihr für mich betet. Und dann kam natürlich die Auflösung: Das habe ich damit gemeint. Ich bin skeptisch. Warum sagen wir nicht, dass wir beten? Weil wenn nachher gefragt wird, hast du für mich gebetet, dass ich an dich gedacht habe, das habe ich auf jeden Fall, zumindest in dem Moment, als du mir gesagt hast, dass ich an dich denken soll. Aber ob ich für dich gebetet habe, das weiß ich ja vielleicht nachher nicht, ob ich das schaffe, ob ich es einhalte. Deshalb lieber mal sagen, ich denke an dich. Ist ein bisschen unverbindlicher, ist aber auch nice, ne? Also man kann doch ein bisschen Beziehung vermitteln. Aber warum machen wir es nicht deutlich? Deshalb der Jakobus sagt, hey, gar keine Fuscherei und gar nicht so halbe Sachen, sondern gleich ganze Sachen. Ruf die Ältesten, mach daraus einen richtigen Gebetsabend. Nehmt es in die Mitte, nehmt es ernst. Das steckt so ein bisschen dahinter. Nehmt es ernst. Wenn wir natürlich erst anfangen, das ernst zu nehmen, wenn wir Krebs haben im Endstadium, dann ist es auch ein bisschen spät. Wir dürfen das lernen, als Lerngemeinschaft der Christen in einer Gemeinde, bei allem, was uns bedrückt. Natürlich sagt ihr, Mensch, man kann ja nicht jedes Mal die Ältesten rufen, aber das ist so ein bisschen so die Idee, die wir bei Gott auch haben. Gott ist so beschäftigt mit den Nöten dieser Welt, der kann sich doch jetzt nicht dauernd um mich kümmern. Mach dir mal um Gott keine Sorgen, was er machen kann. Er kann das. Er kann sich um dich und deine persönliche Not kümmern. Der hat so viel Zeit, dass er deine Haare zählt. Und das verändert sich ja jeden Tag, jedenfalls bei mir. Wenn er den Überblick hat, dann bin ich ihm wichtig. Und dann ist das Kleine, was ich habe, genauso wichtig wie das Große. Und dann will ich das lernen. Ich persönlich mache das ganz praktisch. Wenn ich ein neues Medikament kriege, man soll sich ja den Zettel vorlesen. Und früher habe ich den Zettel immer gelesen bis zur Nebenwirkung, weil das wollte ich alles nicht wissen. Aber ich habe angefangen, diese Nebenwirkung zu lesen. Und ich bete dann, Herr, gib, dass ich nicht zu den 0,5% gehöre, dass ich nicht zu den 0,34% gehöre und auch nicht zu den 0,01%. Und selbst den Durchfall für die 1,5%, ich bitte dich, dass das Medikament einfach das tut, was vorne dran steht. Und wenn es dann das getan hat, dann gehe ich auch hin zu Gott und sage, danke, es hat bei mir gewirkt. Danke, dass ich nicht zu den... Mit welchem Recht habe ich mir überlegt, bin ich einer Meinung, dass ich immer bei den 99% bin? Also, überhaupt kein Recht habe ich dazu. Und dass es dann wirkt, ist doch super. Und ich lerne, mich in meiner Beziehung zu Gott ernst zu nehmen und mein Gebet ernst zu nehmen und auch ernst zu nehmen, dass Gott mir helfen will. Wenn ich das natürlich nicht mache, kriege ich ja gar nicht mit, dass Gott mir hilft. Natürlich kann man sagen, Gott hilft mir ja auch ohne Gebet. Aber Gott möchte uns trainieren, dass wir lernen, dass unser Gebet eine Relevanz hat. Ich bin dankbar, dass Gott mich nicht jedes Mal hängen lässt, wenn ich nicht gebetet habe. Aber er nimmt uns ernst. Genauso wie ein Politiker ernst nimmt, der sagt, ich brauche die Hilfe Gottes nicht. Dann muss er halt wie die Ampel erleben, dass wenige Tage, nachdem die angefangen haben zu arbeiten, das Chaos über sie ausgebrochen ist. Und dann haben sie da alleine gestanden. Er nimmt uns ernst. Wenn wir keine Hilfe wollen, dann ist er nicht der, der sich immer aufdrängelt. Dann ist er nicht der, der sagt, mach mal Platz, ich mach das schon für dich. Wir sind keine Marionetten, die Gott überlädt, sondern er hat uns einen freien Willen gegeben. Und wenn wir sagen, wir brauchen keine Hilfe, dann kriegen wir auch keine Hilfe. Wir sagen, naja, wenn es ganz eng kommt, wird ihm ja nichts anderes übrig bleiben, weil er uns ja lieb hat. Ich würde mich nicht darauf verlassen, weil mein Vater hat bis zum Schluss seines Lebens gesagt, auf seinem Sterbebett zu mir, Bernd, ich habe mein ganzes Leben ohne diesen Gott gelebt und selbst wenn du recht hast und es ihn gibt, ich komme jetzt am Ende nicht gekrochen. Also das war so lebensbedrohlich. Wenn Gott jetzt einfach das übergehen würde und sagen würde, mir doch egal, du musst trotzdem mit mir zusammenleben, auch wenn du nicht willst. Gott wird deinen Willen nicht einfach übergehen. Wenn du Nein sagst oder wenn du nachlässig bist, Esau hat die Linsensuppe gewählt und hat den Segen nicht bekommen. Wenn wir eine falsche Wahl treffen, ist das eine falsche Wahl und wir müssen dann die Suppe im wahrsten Sinne des Wortes auslöffeln. Wir können es verderben für uns und für die wir Verantwortung tragen und für die Lebensbereiche, in denen wir Verantwortung haben. Gott nimmt uns ernster, als wir selber glauben. Gott springt nicht jedes Mal in die Bresche, wenn wir versagt haben. Es sei denn, wir bitten ihn darum. Das ist was ganz anderes. Aber wenn du denkst, das ist so ein Automatismus, der irgendwie funktioniert wie eine Versicherung. Selbst bei der Versicherung musst du dich melden, dass du einen Schaden hast. Dass du Hilfe der Versicherung brauchst. Die kommt nicht im Maß, es sei denn, du hast einen Autounfall und das ist die Versicherung des Gegners. Aber sonst, du musst dich melden und um Hilfe bitten. Und Jakobus sagt, Gott wird es besser machen. Es wird besser gehen, wenn ihr auf diesen Gebetsweg euch macht. Und nebenbei sagt er, ist das auch immer noch ein Ort, wo es um die viel wesentlicheren Sachen geht, als um unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden. Er bringt die Sünde ins Spiel und es geht um Heil und um Nichtheil. Gott will auch viel tiefer gehen, als nur die oberflächlichen Dinge, die die Symptome unseres Lebens ausmachen. Sondern er hat auch noch Interesse daran, tiefer zu gehen. Aber deshalb sind die Symptome nicht etwas, was wir übergehen sollen. Wir Männer sind vielleicht ein bisschen, nein, vielleicht Frauen auch gefährdet, nicht nur Männer. Nach dem Motto, ich halte das schon aus, ist alles nicht so schlimm. Und dann gehst du halt erst dann, wenn es zu spät ist. Deshalb schlägt Jakobus auch vor, das rechtzeitig zu machen. Timotheus sagt, vor allen Dingen betet, nicht erst am Ende. Nach dem Motto, ich entlaste Gott, solange es noch nicht schlimm ist, gehe ich noch nicht zum Arzt. Aber wir Deutschen haben gelernt, Vorsorge ist hilfreich. Und Vorsorge kann Leben retten. Wenn du rechtzeitig gehst, hast du mehr Chancen. Und wenn Gott dir ein Fenster gibt, wo du Hilfe bekommst und du in der Zeit die Hilfe nicht in Anspruch nimmst, kannst du dich vielleicht dann nicht beschweren, wenn dann nachher die Hilfe nicht mehr greift. Also ich mache uns Mut, mit diesem Gott alle Zeit zu rechnen, mit ihm alle Zeit unterwegs zu sein und die Dinge anzusprechen und auch einzufordern im Sinne des Wortes. Denn Beten hat im Griechischen auch den Anklang von einfordern. Nicht nur eventuell vielleicht, das auch. Aber es hat auch dieses Element von ich setze auf dich. Und Jakobus ist noch nicht fertig. Er bringt nicht nur die elementaren Krise unseres Privatlebens, sondern er geht noch weiter in dem Vers 16 und 17, indem er sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. So hat Luther das übersetzt. Also er möchte Mut machen, dass dein Gebet eine Relevanz hat, weil es viel vermag. Nicht nur wenig, nicht nur ein bisschen. Deshalb nicht nur beim Schnupfen die Ältesten rufen, sondern auch, wenn es schlimm wird, dramatisch ist und auf einmal plötzlich ganz, ganz gefährlich ist. Die Übersetzung von Martin Luther, ich habe das hier schon einmal gepredigt, ist nicht ganz richtig. Er war Mönch und Mönche haben eine Sache damals in Zeiten des Mittelalters gekonnt. Die haben die Psalme auswendig gekonnt. Das ist unvorstellbar, aber das war so. Das haben die gelernt, weil sie jeden Tag gebetet haben. Und zwar 5-mal am Tag. Und wenn du das so Jahr für Jahr machst, nicht, dann hast du das drauf. Das hat dann so einen Rhythmus. Dann kannst du das. Und für ihn war das ganz, ja, ganz selbstverständlich an der Stelle auch sofort an dem Psalm 146 zu denken. Oh. Bin doch nicht so schnell mit einer Hand. Vers 45, und zwar Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Genau. Nur ist da eben, die Jakobusstelle hat gar nicht ernstlich im Repertoire, sondern da steht ein griechisches Wort, was ihr selbst, wo ihr Griechisch nicht könnt, sofort merkt, da steckt was von drin. Da steht nämlich energizomai. Was steckt da drin für ein Wort? Energie, genau. Und energizomai heißt eigentlich wirksam gemacht werden. Es ist ein passives Wort oder ein mediales Wort. Und der Jakobusbrief ist an Hebräer geschrieben. Und Hebräer haben versucht zu vermeiden, den Namen Gottes unnötig zu gebrauchen. Und haben dann von Gott im Passiv geredet. Und immer wenn sie im Passiv geredet haben, wollten sie eigentlich sagen, dass Gott das macht. Und hier sagt er, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es wirksam gemacht wird. Wenn es wirksam gemacht wird, Energie zum Heil. Und wenn es wirksam gemacht wird, natürlich von wem? Von Gott selbst. Und deshalb kommt eine Bestätigung durch ein Beispiel hinterher. Er sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Das ist eigentlich eine Lüge. Weil ein hebräischer Pastor einer hebräischen Gemeinde, der sagt, Elia war ein Mensch wie wir, der kann nur was Falsches sagen. Weil warum war Elia kein Mensch wie wir? Ist nicht gestorben, sondern swing low, sweet chariot. Der ist zum Himmel aufgefahren mit einer Kutsche, wenn man so will. Also einer der ganz wenigen Menschen, von denen berichtet wird, dass sie nicht gestorben sind, sondern in den Himmel gefahren sind. Also dann zu sagen, Elia war ein Mensch wie wir. Wenn ein Pastor das aber trotzdem sagt und eigentlich kein Lügner ist, dann hat er doch irgendwas im Sinn damit. Elia war ein Mensch wie dir. Also, wenn Elia gebetet hat, liegt das nicht daran, dass er in den Himmel aufgefahren ist, sondern er war eigentlich ein Mensch wie wir. Bei Elia hat nichts anderes gegolten als bei dir und mir. Elia hat ein Gebet gesprochen und Gott hat gewirkt. Gott hat gewirkt, dass es 3,5 Jahre nicht geregnet hat. Natürlich hat es nicht Elia gemacht. Elia war kein Zauberer. Es war nicht das tolle Gebet von dem Elia, wenn man das bei 1. Könige nachliest. Das Gebet ist relativ kurz beschrieben. Da steht, er war vor Gott. Also, da steht nicht, was für ein langes Gebet er gesprochen hat, ist auch nicht überliefert, was er gesagt hat oder so, sondern er war vor Gott. Er stand vor Gott. Er war in Beziehung zu Gott. Und Jakobus sagt, er hat einmal gebetet und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Und dann heißt es, und er hat wieder gebetet und es hat geregnet nach 3,5 Jahren. Das Gebet, damit es wieder geregnet hat, ist uns aber sehr intensiv überliefert. Nämlich durch eine Geschichte auf dem Berg Karmel. Nachdem das große Showdown schon passiert war und Gott sich als der Große erwiesen hat, der gegen den Baal gewonnen hatte in diesem Götterstreit, wenn man so will. Wir singen gerade in unserem Chor Elia von Mendelssohn Bartholdy und der hat es super gut ausgemalt, wie das so bedeutet, ja, dieser Showdown auf dem Karmel. Und dann kommt Elia und sagt dem Ahab danach als Sieger, mach dich schnell nach Hause, es wird gleich regnen. Und dann hat Elia sich nicht auf die Bank gesetzt und genüsslich gewartet, dass es anfängt zu regnen. Obwohl er wusste, dass es Gottes Wille war, dass es jetzt regnen wird. Er hat gebetet. Und zwar in einer Haltung, die die Bibel überschreibt. Er hat beschreibt, er hat seinen Kopf zwischen die Knie genommen. Das war die Geburtswehenhaltung der damaligen Gebärenden in dieser Zeit. Er hat ein gebärendes Gebet gesprochen. Und zwar, es wird beschrieben, das hat gedauert. Wie manchmal eben bei Wehen auch. Ich weiß noch, bei unserem ersten Kind, die Wehen fingen an und hörten wieder auf. Und ich als erstgebärender Vater war völlig nervös. Ich dachte, was ist hier los, Frau? Warum geht das nicht weiter? Und die Hebamme sagte, hat die Frau nichts mit zu tun. Das sind Hormone. Und dann hat man ihr ein bisschen von den Hormonen gegeben, damit es besser geht. Und dann ging es los und dann hört es wieder auf. Und Elia betet. Und er betet, als ob er was zur Geburt bringen muss. Er ist sich des Gebets, der Bedeutung seines Gebets sehr, sehr bewusst. Und jedes Mal, wenn er Pause macht, schickt er seinen Diener los und sagt, guck mal, ob die Wolken schon kommen. Und erst beim dritten Mal kommt dieser Diener wieder und sagt, ich habe eine Wolke so groß wie eine Hand gesehen. Wie bitte? Beim siebten Mal? Okay. Danke. Auf jeden Fall nach einer Weile. So groß wie eine Hand. Das ist ja auch noch keine Gewitterwolke, ja. Das ist auch noch nicht, die Sache ist erledigt. Aber Elia wusste, jetzt war's. Jetzt war's durch. Jetzt war's dran. Jetzt war's fertig. Und er hat aufgehört und ist los. Und er musste rennen. Und es ist dann schön beschrieben, dass er schneller gerannt ist als Ahab, der nass geworden ist. Die Herausforderung, wenn wir in unserem Gebet uns wirklich von Gott hineinnehmen lassen, er nimmt uns ernster, als wir glauben. Und er möchte, dass durch unser Gebet sein Wille in Vollzug kommt, wirksam wird. Durch unser Gebet wird sein Wille wirksam. Und wenn unser Gebet fehlt, Jakobus ist da ziemlich eindeutig, dann passiert es nicht. Wir sind Gottes Mitarbeiter und Gott gibt uns nicht Plastikgeschirr. Er vertraut uns das Porzellan an. Wenn es runterfällt, ist es kaputt. Wir sind nicht in einem Sandkasten und spielen mal Gemeinde, Nachfolge Jesu, sondern wir sind ins richtige Leben gestellt. Ich werde es nie vergessen, das erste Baby, was ich in der Hand hatte, mein Sohn, ich sollte das waschen. Ich habe gedacht, das geht gar nicht. Ich mache ja alles kaputt. Das war so klein, viel kleiner als die Puppe und irgendwie auch nicht so randlich. Und es war glitschig und der schrie und ich habe das sofort wieder abgegeben. Aber das war das letzte Mal, dass ich das abgeben konnte. Danach war ich dran. Da musste ich da rum und musste diesen Nabel, oh, das werde ich nie vergessen. Ich hatte Panik, dass ich das falsch mache. Also wir kriegen gleich richtiges Leben anvertraut. Unser Christenleben ist pur reales Leben. Und es ist relevant, was wir tun und was wir nicht tun. Und wir sind verantwortlich. Und die Bibel macht deutlich, wir werden dafür auch zur Rechenschaft gezogen. Gott nimmt uns so ernst, dass er uns auch zur Rechenschaft zieht. Blaise Pascal hat das so gesagt. Er gibt uns die Würde der Mitverursacherschaft. Ich sage das nochmal. Er gibt uns die Würde der Mitverursacherschaft. Wir dürfen etwas mit initiieren, mit auf den Weg bringen. Es hängt an uns, es ist mit uns. Deshalb haben wir einen Teil daran. Das Christentum ist Partizipation am Reich Gottes und nicht sitzen auf den Rängen und zuschauen, wie gespielt wird und dann nachher Noten verteilen, wie gut der Pfarrer es gemacht hat oder die Gemeindeleitung oder der Hauskreisleiter oder wie auch immer. Wir sind die Spieler. Wir spielen auf dem Rasen und die Zuschauer sind die, die vor uns schon gestorben sind, die auf den Rängen sitzen und uns zuschauen, laut Hebräer. Wir sind Gottes Team auf dem Rasen. Wir werden verletzt, wir werden angegriffen, wir sind außer Puste, wir sind geschafft, wir haben keinen Bock, wir sind wie Rosse, die gar nicht sich halten können, wir sind übergriffig, wir sind auch mal die, die die Tore schießen. Wir sind Teil Gottes Teams. Wir sind die, die Gebete auf den Weg bringen und Gott ist es, der sie wirksam macht. Ich finde, das ist ein fantastisches Beispiel. Deshalb habe ich was mitgebracht. Erinnert ihr euch noch? Ich habe eine Dynamitstange mitgebracht. Eine Dynamitstange. Und die steht für mich für die Funktion von Gebet. Wir beten und mit unserem Gebet legen wir eine Dynamitstange der Liebe Gottes in die Situation, für die wir beten. In das Leben von Menschen, in die Situationen. Und Gott ist derjenige, der sie wirksam macht. Weil ohne Feuer passiert gar nichts. Ein ganzes Bündel von Dynamitstangen haben und da passiert nichts. Aber manchmal ist ein ganzes Bündel nötig, damit, auch wenn das Feuer dazukommt, was passiert. In Frankfurt ist mal ein Hochhaus gesprengt worden von der Uni. Das war das größte Hochhaus, was je in Deutschland gesprengt wurde. Und der Sprengmeister hatte das noch nie gemacht. Aber er hat versichert, dass das Ding genau in diesem Quadratfeld fallen wird, wo vorher ein Wall um das Haus geschüttet worden ist. Damit, wenn das zusammenbricht, dann alles in diesem Wall aufgefangen ist. Man durfte sogar als Zuschauer etwas weiter entfernt stehen und zugucken. Und er wurde interviewt, ob er das schon mal gemacht hat. Nee, aber er wüsste genau, was er tut. Und er könnte zu 99% sagen, dass das so fällt. Na, habe ich gedacht, das will ich mir anschauen. Ich bin dann dahin. Man durfte nicht so nah ran, wie ich dachte, weil die Polizei war, glaube ich, nicht so überzeugt, was der Sprengmeister gesagt hat und hat für den Fall der Fälle dafür gesorgt, dass auch selbst wenn das schief geht, wir nicht verletzt werden als Zuschauer. Nun, wir haben gesehen, das Ding ist gefallen und exakt in das Ding rein, was der Sprengmeister vorhat. Und der hat nicht nur eine Dynamitstange verbrannt. Der hat in einem gewissen System, so wie er das eben in seiner fachmännischen Seite wusste, hat er die Dinge angebracht und dann in der richtigen Reihenfolge gezündet. Also das war nicht einfach nur mal, ich fahre da mit einem Bulldozer gegen und dann bricht das schon irgendwie zusammen, sondern er hat sich Gedanken gemacht. Und ich glaube, dass Gott unsere Dynamitstangen manchmal auch unsere Gebete braucht an bestimmten Orten mit bestimmten Funktionen in bestimmten Situationen, damit am Ende das geschieht, was er durch diese Explosion seiner Liebe dann bewirken will. Und ich bin nicht immer in dem vollen Informationsfluss seines Planes, aber ich bin Teil seines Planes. Und ich werde dann dort eine Gebetsstange der Liebe Gottes loslassen. Und ich habe mir vor Augen gemalt bei diesem Bild, dass Gott mir jeden Tag einen ganzen Rucksack davon gibt. Und da kann ich einfach mit agieren. Ob ich jetzt in der U-Bahn sitze und durchs Handy von dem Nachbarn, der gerade Zoff mit seiner Freundin hat, mitkriege, wie doof die ist an dem anderen Ende. Und ich einfach dafür bete, Gott, hilf dieser jungen Beziehung, dass sie da rauskommen aus dieser Krise. Oder ob ich an der Kasse stehe und der Dame, die das Geld da vorne versucht, einzeln in Centstücken zu geben, bis sie dann der Dame sagt, können Sie nicht mal gucken? Und wir alle warten und warten und die legt da und holt die Pfennige raus. Und ich denke, ah. Und ich bete für die alte Frau und für die tolle Kassiererin, die sich ganz liebevoll um das Portemonnaie dieser alten Dame kümmert und die Centstücke da raussortiert. Und ich segne sie. Und ich bete für sie und ich deponiere diese Dynamitstange der Liebe Gottes und überlasse Gott, wann die Wirksamkeit sich entfaltet. Denn die Wirksamkeit ist nicht von mir, sondern sie ist von Gott. Aber ohne meine Dynamitstange ist die Wirksamkeit Gottes eingeschränkt. Oder es verzögert sich, weil Gott noch warten muss. Oder vieles andere. Wir kennen das alle aus unserem evangelistischen Denken, weil wir wissen, manchmal muss das Evangelium jemandem nicht nur einmal gesagt werden, sondern mehrmals. Von unterschiedlichen Leuten. Und der am Schluss abkassiert, ist vielleicht der Freizeitleiter, aber der Jugendleiter hat vorher viele Jugendstunden verbracht, das Evangelium zu verkündigen. Und dann ist eben der Held nicht unbedingt der Freizeitleiter, der jetzt nur abkassiert, sondern der es wirksam gemacht hat, Gott selbst. Unsere Gebete sind die Dynamitstangen der Liebe Gottes, die wir austeilen. Aber ernst zu nehmen, dass es eine Relevanz hat und dass es nicht mit dem Denken, also wenn du denkst, dass du die Dynamitstange verteilst, ist auch nett, aber dann hast du sie am Ende nicht verteilt, weil du zwar daran gedacht hast, sie zu verteilen, aber du hast vergessen, es zu tun. Deshalb, der Hebräer, wenn er betet, der schreit nicht rum, aber der habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn die an der Klagemauer beten, die bewegen ihre Lippen die ganze Zeit. Sie bringen es über ihre Lippen. Wir kennen das auch als Ausdruck. Du musst es sagen. Meine Frau hat mir immer gesagt, du musst das Lob deiner Kinder aussprechen. Es ist gut, wenn du das denkst, aber es hilft nicht das gleiche, wie wenn du es ihnen sagst. Weil dann bringst du es in die Welt. Du setzt es in die Welt. Du bringst es zur Geburt. Vorher hast du es gedacht. Aber da hat derjenige, der gelobt wird, nichts davon. Und ich habe gelernt, meine Kinder zu loben, ist noch besser, wenn die Freunde dabei sind. Also Gott zu loben, Gott zu danken, ist noch besser, wenn die anderen dabei sind. Also wir dürfen auch beten, wenn die anderen dabei sind. Es darf raus, es darf über unsere Lippen. Du musst ja nicht laut beten, im Sinne von, das alles mitkriegen. Du kannst ja leise beten, aber mach dir die Mühe, es zu formulieren. Weil ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen zu denken, eine Dynamitstange auszubringen oder es auch zu tun. Es über die Lippen zu bringen. Und sei es nur ein ganz kurzes Gebet wie: Jesus, hilf jetzt in dieser Situation. Du musst ja nicht gleich die ganze Analyse dessen, was du gerade denkst, noch mal beipacken, wenn du so viel Zeit gar nicht hast. Aber wenn du so viel Zeit hast, weil es dir so am Herzen liegt, dann schütte dein Herz bei Gott aus und mach dir die Mühe, es ruhig ausführlich zu formulieren. Komm mit Gott ins Gespräch. Es gibt ja nichts Blöderes als so Beziehungen. So manchmal wird es den Männern zugeschrieben, dass sie so Sprachmuffel sind. Nach dem Motto: Ich habe doch gesagt, dass mir schlecht geht. Was hat er gesagt? Ach, ich bin heute schlecht drauf. Das war alles. Aber man hätte gerne gewusst, warum, wieso und was denn Sache ist. Aber das war unnötig zu sagen, weil, schade, die Beziehungsrelevanz dabei geht verloren, wenn wir uns nur auf die Kurzformel jeweils zurechtrücken. Es ist so ähnlich, wie du schickst eine Kurz-SMS, statt zu reden. Von Angesicht zu Angesicht. Beides hat eine Relevanz, aber ist natürlich klar, dass das andere eine andere Intensität hat. Und deshalb, wenn du dir Zeit nimmst, im Gebet mit Gott ins Gespräch zu kommen oder mit anderen gemeinsam mit Gott ins Gespräch zu kommen, dann ist die Intensität dessen nicht nur auf die Wirksamkeit gerichtet, sondern auch auf die Beziehung zu dem Geber. Weil es ist natürlich toll, solche Dinge zu verteilen, aber es ist ja noch viel besser, mit dem, der Gebete wirksam macht, in Beziehung zu sein. So, der Ehering, ich habe es schon mal gesagt, der Ehering ist ein tolles Geschenk, aber der ist eigentlich nicht das wert, was er eigentlich wert ist, weil er steht für eine Beziehung. Also wenn ich mich jetzt nur um den Ring kümmere, habe ich also das Beste verpasst. Wenn es mir nur um den Ring gehen würde, nur um die Gebetserhörung, nur, dass ich was kriege und das erfüllt wird, worum ich Gott bitte. Das viel Größere ist, dass ich mit Gott Zeit verbringen darf. Und das Gebet eine Zeit der Qualitätszeit mit meinem Gott ist. Und deshalb darf ich Präger meiner Beziehung zu Gott sein. Ich kann das intensiv machen oder immer nur kurz angeboten. Es gibt manchmal Zeiten, wo es nicht anders geht oder wo unser Glaube mit Zweifel und in Krise ist. Da ist es nicht anders, okay. Aber wenn das der Dauerzustand ist, dann ist es doch schade. Deshalb mache ich Mut. Ich mache euch auch Mut als Ehepaare, es gemeinsam zu tun. Ich mache es euch Mut als Gemeinde, es gemeinsam zu tun. Ich mache es Mut, dass wir es als Christen in einer Stadt gemeinsam tun, dass wir es im Land gemeinsam tun. Mich hat es sehr bewegt, dass im Vorfeld der Bundestagswahl mir ein Bekannter aus Düsseldorf, er ist Afrikaner und ist hier in Deutschland geboren und groß geworden, der hat initiiert, nach Berlin zu rufen, um für die Bundestagswahl zu beten. Und hat alle seine Freunde in Deutschland versucht, seine Netzwerke mobil zu machen. Und ich war auch eingeladen und ich bin auch hingefahren. Und die haben den ganzen Tag in Berlin sich ein Hotel gemietet und haben da gebetet. Und ich habe gedacht, naja, da kommen vielleicht so 60, 70 Leute oder sowas. Ne? Da waren 400 Leute und wir waren 10 Weiße. Und ich habe ihnen gesagt, sag mal, wie beschämt ist das denn, dass zur Bundestagswahl ihr als Afrikaner in Deutschland einladet, für meine Bundestagswahl zu beten und ihr macht euch aus dem ganzen Land auf 400 junge Leute, die den ganzen Tag Geld in die Hand genommen haben, um hier zu sein, wahrscheinlich auch noch einmal übernachtet haben, nur um für meine Bundestagswahl zu beten. Und dann sagt der junge Leiter zu mir: Bernd, es ist nicht deine Bundestagswahl, das ist unsere. Und da habe ich erst mal gemerkt, hey, ich denke völlig falsch. Die gehören dazu. Mit ihnen zusammen zu beten, wäre eigentlich der Clou. Und die haben das total intensiv gemacht. So intensiv würden wir als Deutsche nicht zusammen beten. Das kann ich euch wirklich bescheinigen. Ich wüsste nicht, ob wir das uns als Deutsche so geben würden. Aber die haben sich das stundenlang gegeben. Mit dem einen Ziel, dafür zu beten, dass Gottes Wille bei der Bundestagswahl geschieht. Und die waren sogar so mutig, Leute einzuladen aus der Politik, also Leute, die im Bundestag sind und die im Senat sind in Berlin und die in den Rathäusern, also in den Stadtteilen von Berlin, in politische Verantwortung werden. Hatten auch allen drei Ebenen Leute dabei. Die haben denen auch vorher gesagt, es wird jetzt ein bisschen anders, als sie das gewohnt sind in der Kirche. Aber die hatten Tränen in den Augen. Weil das war genau der Samstag nach dem Freitag, als Merz mit der AfD zusammen abgestimmt hat und die Leute an den Wahl, Waldständen so richtig beschimpft worden sind. Und die kamen von ihren Waldständen zu dieser Veranstaltung. Die waren so richtig genervt. Und dann wurden sie da von der Liebe Gottes berührt. Und mehrere von denen hatten Tränen in die Augen. Und ich habe auch gedacht, boah Gott, was passiert hier? Und dann sagte einer der Sprecher so nach einer halben Stunde, müssen wir eigentlich das auch immer in Englisch übersetzen? Wer kann kein Englisch? Und von den, kein Deutsch, wer kann kein Deutsch? Und von den 400 Leuten hat nicht einer die Hand gehoben. Gott hat sie aus den Nationen unter uns gebracht und die sind dabei zu beten. Vor 6 Wochen haben im Griesheim hier in Frankfurt Afrikaner dieses Saalbauhaus gemietet für eine ganze Woche, um eines zu machen, für Deutschland zu beten. Weil Gott ihnen gesagt hat, Deutschland braucht im Moment Gebet, ihr müsst euch zusammentun. Und nicht nur mal einen Abend, sondern eine ganze Woche. Und dann haben sich 42 kenianische Pastoren aus Deutschland, ich wusste gar nicht, dass es so viel gibt, die sind hier, weil sie von Gott einen Ruf gehört haben, nach Deutschland zu gehen, um in Deutschland zu helfen, das Reich Gottes zu bauen. Und die haben gehört, dass Deutschland Gebet braucht und sie haben sich zum ersten Mal zusammengetan. Haben die noch nie. Die haben immer nur so ihr Ding für sich gemacht. Aber Gott hat sie so ernstlich zusammengerufen, dass sie gesagt haben, wir müssen uns zusammentun, um gemeinsam für Deutschland zu beten. Die haben das Ding jetzt nicht vollgekriegt in Griesheim. Aber sie haben die deutschen Pastoren und die deutschen Christen in Frankfurt eingeladen und wir waren tatsächlich 12 Leute. Die waren 450. Die haben Hotelzimmer bezahlt, um für unser Land zu beten. Und wir Frankfurter, die einfach nur aus der S-Bahn raus müssen, hatten keine Zeit. Obwohl sie uns extra eingeladen haben und sogar einen Abend, einen Vormittag gemacht haben für uns Pastoren, damit wir Fragen stellen können, weil sie ja anders beten als wir, damit wir dann auch hinterher ins Gespräch kommen können. Weil ich habe gesagt, Mensch, wir würden gerne von euch lernen. Aber wir waren 4 Pastoren, die dann da waren. Und die waren mit 40 da. Ich habe gedacht, boom, vielleicht nehmen unsere Geschwister aus den anderen Nationen was ernster, was wir noch lernen müssen, ernster zu nehmen. Und in dem Sinne passt dann auch die Übersetzung von Martin Luther wieder, dass wir es ernst nehmen, unser Gebet. Also, dass wir es merken, es hat eine Relevanz, versteht ihr? Die Wirksamkeit kommt von Gott, aber es braucht auch unser Gebet. Und Gott lädt uns ein, dass wir seine Partner sind, seine Mitregenten, seine Könige und Priester eingesetzt, in diesem Land auch den Unterschied zu machen und das Reich Gottes wachsen zu sehen. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen euch Mut machen können. Ich will euch nicht beschimpfen. Ich sage, ich stehe ja mit da drin in dem, dass wir da im Lernfeld sind. Aber das, was wir verstanden haben am Runden Tisch Gebet im ganzen Land, ist, dass wir ein Lernfeld haben mit dem Gebet, allesamt in Deutschland. Und dass wir nennen das Learning Community, mit den internationalen Geschwistern bilden wollen. Und uns fällt es so schwer, uns dafür Zeit zu nehmen. Weil das ist nicht unsere Art. Wir müssen das ja auch nicht nachmachen. Aber zumindest diesen geistlichen Impuls davon mitnehmen, wie relevant es ist, wie wertvoll es ist, wie Gott es schätzt und wie die Wirksamkeit sich entfaltet, dadurch, dass wir mit einstehen im Gebet. Wir können das weiter auf unsere Art machen. Aber vielleicht doch mehr mit dem Bewusstsein, dass Gott uns dazu ruft. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wie Jakobus hier uns aufruft. Kommt, kommt mit eurem Gebet. Ich will es wirksam machen. Der sich offen macht und sagt, hey, euer Gebet ist so wirkungsvoll, weil ich es wirkungsvoll mache. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es wirksam gemacht wird von dir, Gott. Das schweißt in unser Herz rein. Das lass uns tief fallen, dass wir es einüben in der Gemeinde, im Hauskreis, in den Dienstgruppen, in unseren Städten, in unseren Stadtteilen, in der Region, in der Metropolenregion, in unserem Land. Vater, wir sind an so einer entscheidenden Stelle von Wende. Wir spüren alle, es bleibt nicht, wie es war. Und du rufst uns, hey, ihr Beter, begleitet das, was gerade geschieht. damit der Wille Gottes geschieht. Seid fröhlich und beharrlich im Gebet. Und seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes. Danke, dass du unsere zaghaften Bemühungen über die Jahre siehst und dass du uns Mut machst, dran zu bleiben und weiterzugehen. Hier bin ich, hier sind wir. Lehre uns. Und wir sagen wie die Jünger, lehre uns beten. Und danke, dass du diese Bitte gerne erhörst. Amen.